So, wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Muss mal gucken, ich denke, ich muss meine Schriftgröße schon wieder etwas anpassen, sehe ich gerade hier. Ja. Ich hatte die Woche ein Treffen mit meinen Pastorenkollegen in Coburg. Da treffen wir uns auch regelmäßig. Es mag gut an der Stelle auch sich mit Gleichgesinnten oder beruflich Gleichgesinnten ab und an mal zu treffen. Und dann sind wir so drauf gekommen. Natürlich predigen wir alle relativ viel. Und dann gibt es mal andere Themen auch, wie wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, mit irgendwen anderen draußen unterhalte. Und dann sind wir drauf gekommen, dass Predigten doch ein schnelles Verfallsdatum haben, auf jeden Fall. Und dass es eine regelrechte Challenge mittlerweile gibt, was Predigten anbelangt. Wir haben ja durch die Medien krasse Möglichkeiten an Predigten weltweit ranzukommen, sag ich mal. Mit einem Klick und zig Apps, wo du da rankommst und YouTube mit Video. Und wie viele Likes gibt's da und wie viele Follower dort. Und ich glaube, das ist eine absolut ungute Entwicklung, ihr Lieben, die es da gibt. Zum einen ist es teilweise natürlich ungeprüft, was da rüberkommt. Man kennt die Leute in der Regel nicht. Manche kennt man, aber die allerwenigsten kennt man. Dann mittlerweile gibt's, das haben wir jetzt mal getestet, über künstliche Intelligenz kannst du Predigten erstellen. Wir haben das getestet. Das siehst, kriegst du nicht raus, dass das nicht ein Mensch geschrieben hat. Es ist wirklich krass und es ist mit Vorsicht zu genießen an der Stelle, glaube ich. Und die Bibel warnt ja auch, dass eine Zeit kommt, und ich glaube, die ist da, wo die Leute sich Lehren suchen, wonach ihnen die Ohren jucken, so hat es Luther mal ausgedrückt. Also, wo man das hören kann, was man eigentlich hören will. Nicht unbedingt das, was Gott möchte oder was dran ist für einen, sondern das, was man hören will. Und wenn es mir nicht gefällt, dann klicke ich weiter. Und die Bibel sagt, wir sollen wohl Hörer sein des Wortes, aber das ist nur eine Seite der Medaille, sondern er geht weiter und sagt, wir sollen Täter sein. Und der, der sein Wort auch tut, den vergleicht Jesus mit einem klugen Mann, der sein Haus, sein Lebenshaus, sein Glaubenshaus auf Fels baut. Ja? Und ich komme jetzt gleich erst noch zur Predigt, aber wir müssen uns alle immer wieder fragen und hinterfragen auch, höre ich nur noch Predigten oder bin ich auch dabei, das Gehörte tatsächlich umzusetzen, es zu tun, versuchen es zu tun in meinem Alltag umzusetzen, unter der Woche. Und ich glaube, der ganze biblische, neutestamentliche Befund zeigt auf, dass die selten neue Predigten bekommen haben, die so die ersten Christen der ersten Jahrhunderte, sondern dass das, was gepredigt wurde, überall dann verteilt wurde, wieder vorgelesen wurde, wieder hineingebracht wurde, in die Gemeinde, in die Gemeinschaften hineingebracht wurde. Und stark drauf geschaut wurde, dass das auch beim einzelnen Nachfolger, Nachfolgerin sich auch umsetzt, sich auch im Alltag wieder zeigt und zur Tat kommt. Und ich wollte das einfach eingangs mal wieder gesagt haben. Guck mal, wenn du heute auch Predigt hörst, was ist denn für dich dabei, was du tatsächlich dann auch umsetzen kannst? Nicht nur abspeichern, nicht nur Kopfwissen, sondern Handlungsanweisungen, die für dich dran sind. Amen. Okay. Ich versuch's mal ohne Brille. Bei Schriftgröße 16. Wohlgemerkt habe ich mal angefangen mit 10 oder so, also keine Ahnung. Okay. Das ist eine alte Predigt aus 2011. Ich darf ja jetzt schon nächstes Jahr 30 Jahre mit Jesus unterwegs sein. 9. November 94. 30 Jahre Jesus-Nachfolge. Und die Predigt vom Kern her kommt aus 2011. Die habt ihr 2011, wer da war, in ähnlicher Form schon mal gehört. Und damals hat mich der Herr angesprochen, sprich doch mal über Wachstum, sprich doch mal über Bäume letztendlich und deren Frucht. Und ich glaube, das ist wieder mal dran. Ich habe natürlich über die Jahre verschiedentlich über solche Themen gesprochen, aber das hat mich angesprochen, so in der Rückschau, und will euch da wieder mit hineinnehmen. Und wir Menschen werden in der Bibel mit verschiedenen Sachen verglichen. Mal als Schafe bezeichnet, aber eben auch als Bäume. Andere Dinge gibt es auch noch. Und eingangs eine Stelle aus den Sprüchen, Sprüche 11, Vers 28 aus der Neues Leben Übersetzung, da steht: Vertraue auf deinem Reichtum und du wirst untergehen. Eine Warnung zuerst. Also wer meint, mit entsprechenden Sicherheiten, wenn ich da drauf baue, dann komme ich durch. Die Bibel sagt, nee, du kommst nicht durch, du wirst untergehen. Und dann sagt er, die Gottesfürchten aber blühen auf wie die Bäume im Frühling. Ein schönes Bild, finde ich. Die Gottesfürchtigen, also die, die sich an Gott halten und Ehrfurcht vor ihm haben, die hören und tun, was er sagt. Die Ehrfurcht und respektvoll mit ihm, mit ihrem Umfeld, mit den Menschen um ihn herum umgehen, die werden aufblühen wie Bäume im Frühling. Ein schönes Bild, finde ich. Gerade jetzt, wir stehen da mittendrin in dieser Zeit, es zieht sich zwar noch, irgendwie ist die Natur noch mit angezogener Handbremse ein Stück weit unterwegs, so empfinde ich es gerade heuer, weil es noch kühl ist, aber wir können schon sehen an verschiedenen Stellen, wir haben uns einen kleinen Apfelbaum gekauft, auf die Terrasse heuer, und die Blüten sind schon da. Und so freue ich mich schon drauf, wenn vielleicht dieses Jahr schon der ein oder andere Apfel da dran hängt. Aber das dauert natürlich auch. Es blüht auf wie ein Baum. Stellt euch doch mal so einen wunderschönen, großen und üppigen Apfel- oder Kirschbaum oder was gibt's noch für Bäume? Erdbeerbäume gibt's nicht mehr, das sind Sträucher, gut. Aber es wäre lecker. Frucht, wo euch schmeckt, stellt euch mal so einen Baum vor, wenn der voll hängt und man kann da hin und kann die Frucht runterpflücken, das ist schon was Schönes. Aber ich denke, ist klar, dass so ein Baum nicht schon immer diese Größe hatte und nicht schon immer gleich Frucht dran hatte. Es passiert nicht, dass du heute schlafen gehst und morgen in deinen Garten schaust, der gestern noch leer war, und auf einmal steht da ein großer Baum mit Frucht. Das gibt's nicht. Funktioniert nicht. Ja? Jeder Baum, egal wie groß er jetzt ist und egal wie viele Früchte er bringt, der hat mal ganz klein angefangen. Ganz klein. Als Samenkorn hat er mal angefangen. Die Bibel geht sogar so weit, dass dieses Samenkorn in die Erde muss und regelrecht sterben muss, damit dann was wachsen kann. Das ist auch ein schönes Bild. Wir werden auch mit Samenkörnern verglichen. Ja? Dass so ein Samenkorn regelrecht einen Sterbeprozess durchmachen muss, damit etwas Neues, etwas Schönes, etwas Großes wachsen kann, an dem dann Frucht hängt und dass aus dieser Frucht wieder Bäume mit Früchten entstehen. Das ist das Prinzip Gottes, das geniale Prinzip Gottes. Das gibt's nirgends anders. Wir Menschen, so kreativ wir auch sind, so viel wir auch schaffen können, neues Leben können wir nicht erschaffen. Alles, was hier jetzt wächst und ist auf dieser Erde, kommt von Gott. Wir haben es höchstens weitergezüchtet, vielleicht ein bisschen genetisch verändert an der einen oder anderen Stelle. Aber es kommt, alles, was wächst, alles, was wir essen, alles, was da irgendwo ist, kommt in letzter Instanz aus Gottes Hand. Ist so. Da können sich die Wissenschaftler nennen und schreiben und machen, was sie wollen, das kriegen sie nicht hin. Ja? Wir wissen noch nicht mal so richtig, was Leben eigentlich ist. Wissen wir nicht. Können wir immer noch nicht erklären in letzter Instanz. Wir können in die Physik schauen und in die Chemie schauen und können die Bestandteile erklären ein Stück weit. Aber was es ist, das wissen wir nicht. Aber es ist genial, dass unser Gott das schon immer so gemacht hat. Er fängt klein an und schenkt dann Wachstum. Schon bei den ersten Bäumen in der Schöpfungsgeschichte ganz vorne hat Gott das so gemacht. 1. Mose 2, da pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. Schön, oder? Das ist göttliches Prinzip. Auch in der Mitte des Gartens war der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die standen da auch ganz wichtig. Aber nicht unser Thema heute. Und dann kam, wie wir alle wissen, die Eva hat Mist gebaut. Oder? Und wir Männer, bis heute, wenn was daheim nicht funktioniert, gucke ich erst mal, was die Ela gemacht hat. Aber das steckt schon noch in uns drin, glaubt mir das. Ja, dass wir gucken und mit dem Finger zeigen, wenn was nicht funktioniert hat, ob da nicht jemand anderes schuldig sein kann. Das steckt in uns drin. Das war damals schon so, das ist einfach weitervererbt, glaube ich. Ja, hängt damit zusammen. Aber es ist auch gar nicht unser Ding, das festzulegen, wer hier Hauptschuld hatte. Das hat Gott zu entscheiden. Ist gar nicht unser Ding. So vieles ist nicht unser Ding, wo wir meinen, wir müssten mitreden und müssten hier unseren Senf dazu geben, müssten Gott vielleicht noch sagen, wie er das oder jenes zu machen hat oder was er falsch gemacht hat, was wir jetzt meinen, das würden wir besser machen. Kennen wir doch alle, oder? Wisst ihr, maßgebend ist, dass alle beide, Adam und Eva, ungehorsam waren und dass dieser Ungehorsam bis heute, bis in dein und in mein Leben hinein, Auswirkung hat. Bis heute hat das Auswirkungen. Kann keiner sich rausziehen, keiner sich rausnehmen. Sünde hat alle erreicht. Ungehorsam hat alle erreicht, alle Menschen. Das ist so. Damals hat Gott Adam und Eva aus dem Paradies vertreiben müssen, hat den Baum des Lebens bewachen lassen. Warum hat er das gemacht? Meine Denke ist, einfach weil Gott der Gott der Liebe ist, dass sein Grund war, er wollte sie davor bewahren, ewig mit ihrer Sünde leben zu müssen. Wenn sie davon gegessen hätten, wären sie in dem Sinn gar nicht gestorben und sie wären wahrscheinlich ewig mit der Sünde da irgendwohin vegetiert, selbst im Paradies, so meine Denke. Kann natürlich auch ganz anders sein und wir denken, und ich denke manchmal auch, naja, hast du doch einfach einen Cut gemacht, zwei neue, den Hans und die Irmi und loslegen, oder? Ich denke manchmal so Zeug, ich weiß nicht, wie es euch da geht, und überlege mir, wäre doch das ganze Problem passé gewesen, kein Heilsplan nötig, Jesus hätte nicht auf diese Art und Weise sterben müssen, oder? Denkt ihr manchmal nicht solche Sachen? Und dann muss ich aber dahin kommen, Herr, ist ja nicht mein Ding, du hast es in deiner göttlichen Ordnung so verfügt und ich habe mich drunter zu stellen. Und das ist manchmal so, Leute. Wir denken, wir Menschen, Gott hat Mann und Frau gemacht und wir meinen, jetzt kommt noch irgendwas dazu, divers und keine Ahnung, was uns noch alles einfällt. Das letztendlich ist das ein Ausdruck der Rebellion gegen Gott, gegen seine Ordnungen. Und es gibt so vieles, was er sagt, wo wir nicht gehalten sind, das zu hinterfragen oder gar zu meinen, das müssten wir besser oder anders machen, sondern wo ich sage, Gott, du sagst das, gut ist es, ich stelle mich drunter. Das ist es, was er sich von uns wünscht und von uns Christen allemal, mit Recht. Ja, dass wir seinen Willen uneingeschränkt akzeptieren, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Und ich glaube, das meiste verstehen wir noch nicht. Aber Gott hat damals einen Plan zur Errettung der Menschen gefasst. Schon vor aller Zeit, sagt uns die Bibel, es ist mit unseren paar Dimensionen, in denen wir leben, nicht zu erfassen, weil dieser Gott außerhalb von Raum und Zeit steht. Das ist auch was, wo wir akzeptieren müssen. Und sofort, das ist eine sehr markante Bibelstelle, die man kennen sollte, 1. Mose 3,15. Sofort faltet er diesen Heilsplan, sagen wir heute, entfaltet er den und er spricht zuerst die Schlange an, den Teufel, der in Form oder in der Figur einer Schlange hier in den Garten kam. Ja, und diese Aussage, hier setzt er den Startpunkt für seinen Heilsplan. Er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, dieser Nachkomme der Frau, Jesus natürlich. Ja, das war da noch nicht klar. Er hat verschlüsselt gesprochen. Wir wissen das heute. Ja, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist das, was geschehen ist auf Golgatha. Ja, was wir auch heute wieder feiern im Abendmahl. Und Leute, Gott sei Dank war der allmächtige Schöpfer bereit, seinen Sohn herzugeben. Gott sei Dank. Und er ist nicht gekommen, um hier einen königlichen Empfang zu kriegen. Schön wäre es gewesen. Ja, sondern er kam hier, um auf eine der grausamsten Möglichkeiten, die der menschliche Abgrund sich ausgedacht hat, zu sterben. Das hat er gewusst. Ich bin dankbar und sage, Gott sei Dank hat dieser Schöpfer Gott nicht damals schon gesagt, mach einen Cut, tut mir leid, dass ich den Menschen gemacht habe. Kam dann noch bei Noah, ja, hat sich nochmal zugespitzt. Und Gott sei Dank hat er eine Familie übrig gelassen, 8 Menschen, von denen wir jetzt alle wieder abstammen, Noahs Familie. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das ein liebender Gott, der seinen einzig geborenen Sohn für dich und für mich hergab. Und Gott sei Dank, Jesus, hast du dich senden lassen. Gott sei Dank hast du dich entschieden, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen. Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie das für ihn gewesen sein muss? Der von Ewigkeit her schon immer war. Stellt euch mal diesen Thronsaal vielleicht ein bisschen vor und es ist natürlich, hängt das immer ein bisschen und ist das nicht ganz stimmig, wenn wir das so denken, aber ein Stück weit muss es ja so gewesen sein. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben sich unterhalten und haben diesen Plan gefasst und irgendwann steht Jesus auf und geht raus aus dieser Dreieinigkeit, geht Richtung Ausgang, sage ich mal. Könnt ihr euch das vorstellen? Die himmlische Welt hat nicht gewusst, was jetzt passiert. Die Engel waren nicht informiert. Ja, und Jesus geht weg. Parallel dazu lief hier unten auf der Erde, dass Gabriel da war, mit Maria gesprochen hat, ihr das angekündigt hat und so weiter. Und als Jesus an der Tür war und vielleicht sich noch einmal umgedreht hat und gewunken hat, ist das geschehen. Und er kam hier in den Körper einer menschlichen Frau. Der göttliche Same und die Eizelle der Maria haben sich verbunden und sein Leben als Mensch begann. Und er war weg aus dem Himmel. Hat es noch nie gegeben. Wird es auch in der Form nie mehr geben. Und das alles wegen dir und wegen mir. Und wisst ihr, als er dann hier war, als er Mensch war, als er realisiert hat, als er realisiert hat, wer er ist, schon als 12-Jähriger spätestens. Warum sucht ihr mich? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss, als er dir beim Passafest in Jerusalem da nicht mit heimgezogen ist, sondern im Tempel geblieben ist und sie ihn suchen mussten? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Er hat verstanden, wer er war, hat erkannt, wer er war, wer er tatsächlich ist, was seine Identität ist. Und er hat kapiert, was auf ihn zukommt. Hat abgewartet, bis er so diese jüdische Volljährigkeit mit 30 circa erreicht hat und dann seinen Dienst gestartet. Hat gewusst, dass das von kurzer Dauer ist. Hat sich diese Menschen ausgesucht, diese 12 Chaoten, die das hier weitertragen sollten. Kein Manager heute wird sich diese Typen aussuchen. Um eine Firma zu starten, um was Großes zu starten, um was Dauerhaftes zu starten. Keiner. Jesus hat es gemacht, weil er das Potenzial in ihnen gesehen hat. Ja. Und ich bin so dankbar für das Gebet Jesu in Gethsemane, ihr Lieben. Dass er gebetet hat, Vater, nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. Ich finde das so krass, Leute. Und ich brauche seine Hilfe, so zu beten wie er. Wie oft stelle ich meinen Willen in den Vordergrund? Oder wie oft stellen wir doch unsere Wünsche in den Vordergrund? Wie oft soll es so laufen, wie wir uns das wünschen? Wie oft soll sich der andere so verhalten, wie ich mir das wünsche? Oder? Wir brauchen seine Hilfe, so zu beten. Vater, hilf mir, dass nicht mein Wille geschieht, sondern deiner. Ey, die Gemeinden wären andere Orte, wenn das sich mehr realisieren würde, wenn wir mehr dieses Gebet ernst nehmen würden und uns zu eigen machen würden. Nicht mein Wille, nicht meine Wünsche, nicht meine Bedürfnisse. Nicht wie ich will, soll es laufen, sondern Jesus, wie du willst, soll es laufen. Es geht immer noch um Bäume und damit um dich und um mich. Leute, Gott ist gut und er hat einen genialen, wunderbaren Plan mit deinem Leben. Ich hoffe, du weißt das und du glaubst das noch bei allen Widrigkeiten, bei allem, was außen herum in deinem Leben vielleicht gerade los ist. Ich hoffe, dass Gott im Zentrum sitzen darf deines Lebens. Vorhin wurde irgendwo gebetet, dass er auf dem Thron sitzt in deinem Leben, dass er sagen darf, wo es lang geht in deinem Leben. Und dieses Bild von Bäumen soll uns ja heute helfen, diese Wahrheit etwas besser zu verstehen, sie anzunehmen und unseren Teil der Erfüllung seines Plans zu leisten. Denn du bist ein Partner Gottes. Er ist ein Bund mit dir eingegangen. Bund ist er mit dir eingegangen. Wo er der starke Partner ist und du gerne schwach sein darfst, wo du nicht alles schaffen musst, nicht alles leisten musst, wo du einfach da sein kannst und den Bart, den du erfüllen kannst und solltest, auch erfüllen sollst und tun sollst, deinen Anteil leisten kannst. Dazu noch eine Begebenheit aus dem Erdenleben Jesu, als er hier war. Matthäus 21, ab Vers 18. Es war wieder mal neuer Tag, mitten im Dienst von Jesus, mitten in diese 3, 3,5 Jahren. Und er hat sich am Morgen wieder auf den Weg in die Stadt gemacht. Und er hat Hunger gehabt. Jesus hat Hunger gehabt. Jesus hat übrigens oft Hunger gehabt. Hat gerne gegessen. Fresser und Säufer haben sie zu ihm gesagt. Gott isst überhaupt gern. Auch im Alten Testament müsst ihr mal reinschauen. Wenn der vom Himmel herunterkam mit den 70 Ältesten, als er sich da auf dem Berg getroffen hat mit dem Mose, was haben die zuerst gemacht? Sie aßen und tranken. Und wisst ihr, Essen nach biblischem Verständnis heißt nicht nur Bauchfüllen, Hunger stillen, ist immer ein tiefer Ausdruck von Gemeinschaft. So versteht die Bibel. Das ist mit dem Hauptgrund, warum Gott uns, glaube ich, so gemacht hat, mit Mund und Magen und Verdauungstrakt. Das ist die eine Geschichte, dass er uns dadurch natürlich entsprechend Energie zuführt. Aber ein ganz, ganz wichtiger Aspekt war, dass wir das machen sollen, um miteinander Zeit zu verbringen. Miteinander zu quatschen, mal wieder reingestochen, was gegessen und was hast du gemacht, wie geht's dir, können wir mal darüber reden. Bei mir war das die Woche los, wieder was gegessen, wieder ein Schlückchen Wein und nicht hingehastet, Fast Food ist eine Erfindung, kommt von einer ganz anderen Ecke, glaube ich. Also so schnell essen ist nicht Gott. Also das ist nicht unser Herr. Er hat immer Zeit gehabt und sich Zeit genommen, glaube ich. Auf jeden Fall, jetzt hätte ich mich fast verlaufen. Auf jeden Fall hat Jesus da einen Feigenbaum gesehen. So, keine Ahnung, 50, 100 Meter weit weg. Irgendwo war da ein Feigenbaum gestanden am Weg. Es war nicht die Zeit der Feigenernte, muss man dazu sagen, wenn man das ein bisschen recherchiert. Als das geschehen ist, war noch keine Zeit der Feigenernte. Er ging aber hin und die Bibel berichtet, er fand nichts als Blätter an diesem Feigenbaum. Hat da ein wenig gegruscht wahrscheinlich, ein paar Blätter beiseite, nichts als Blätter. Und was macht Jesus jetzt? Also ich, wenn daneben gestanden hätte, hätte ich gedacht, na, jetzt keine Ahnung, er spricht mit dem Baum. Er spricht mit dem Baum. Jeder Psychologe wird sagen, da ist jetzt was schief. Ja, da passt was nicht mehr mit dem Jungen. Und er sagt zu dem Baum, nun wachs auf dir niemals mehr Frucht. Niemals mehr. Und Matthäus berichtet, der Feigenbaum verdorrte sogleich. Könnt ihr euch das vorstellen? Feigenbaum in Saft und Kraft, grüne, schöne Blätter und auf einmal fängt es an zu rascheln. Der Saft und die Kraft geht raus innerhalb von Sekunden und die Blätter fallen runter und das Ding ist dürr. Absolut dürr. Ist tatsächlich so passiert. Kein Märchen, in der Bibel stehen keine Märchen. Ist so passiert. Jesus hat Hunger und sucht Frucht. Warum macht er jetzt so eine scheinbar sinnlose zur Schaustellung seiner Vollmacht? Er verfolgt ja immer ein Ziel. Er will ja nicht einfach nur mal schauen, guck mal Leute, was ich für ein cooler Typ bin, was ich alles kann. Nein, das ist nicht sein Ansinnen. Ich dachte mir, er hätte ja auch einfach Feigen wachsen lassen können an dem Baum, oder? Er hätte ja sagen können, schnapp, und auf einmal hängen da 100 Feigen dran und alle wären satt geworden, allen hätten wir Frühstück gehabt. Ja, Frucht ohne Zutun des Baumes. Oder der Baum, wenn er schon zu dem spricht, der als Person hier steht in dieser Geschichte, der hätte ja sehen können, dass sein Schöpfer hier auf ihn zukommt. Oder? Schon von Weitem. Der Schöpfer kommt und hätte gepresst, dass doch noch ein paar kleine Feigen rausgekommen wären. Alles nicht passiert, ihr Lieben. Alles nicht passiert. Jesus lässt diesen Baum auf der Stelle verdorren und er gibt ja seinen Jüngern einen klasse Exkurs über Glauben dann auch noch. Ja? Was Glaube bewirken kann, hat er ihnen hier gezeigt, aber das ist auch nicht unser Thema heute. Mir ist heute der Baum und seine Frucht wichtig. Jesus erwartet von dem Feigenbaum Frucht. Er erwartet Frucht. Und wir fragen uns, weil wir jetzt natürlich wissen, wir Deutschen sowieso gar nicht die Zeit für die Feigen, haben wir geklärt, haben wir wissenschaftlich erforscht. Was will der überhaupt? Darf der das? Darf der einfach Frucht erwarten, wo es doch noch gar nicht Zeit ist? Und ich sage dir, ja, der Schöpfer darf. Der Schöpfer darf. Er hat alle Rechte dazu. Vielleicht zum besseren Verständnis noch eine Geschichte, noch ein Gleichnis aus der Bibel. Die Zahl habe ich kleiner geschrieben. Lukas 13. Die ist echt interessant, die Geschichte. Die hat uns was zu sagen. Es hatte einer einen Feigenbaum. Der war gepflanzt in seinem Weinberg und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Das kommt uns jetzt immer näher, Leute. Da sprach er zu dem Weingärtner, zu dem Verantwortlichen, der sich da kümmern muss, der da eingesetzt ist, sich zu kümmern, auch um den Feigenbaum. Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und ich finde keine. So, hau ihn ab. Brutal, würde ich sagen. Oder? Kurzen Prozess. Hau ihn ab. Und er sagt auch, warum? Was nimmt er dem Boden die Kraft? Der steht hier, der sitzt hier, der ist hier, raubt nur Kraft und bringt keine Frucht. Gott sei Dank gibt es den Weingärtner. Der Weingärtner sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge, vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Darf ich euch was sagen, ihr lieben Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu? Wir Christen, wir Jünger und Jüngerinnen Jesu, wir müssen sicherstellen, dass wir es dem Feigenbaum nicht gleich tun und nur Blätter tragen und keine Frucht. Das kann gefährlich werden. Die Gemeinde Jesu ist der Weinberg unseres Gottes. Wir gehören ihm. Das hast du, als du zu Jesus kamst, ihm zugestanden, dass du ganz ihm gehörst. Alles andere ist ein Abkrampfen. Da hat ein Besitzwechsel stattgefunden ab dem Zeitpunkt. Du gehörst nicht mehr dir selber, auch nicht deinem Chef, auch nicht irgendeiner Regierung, falls du Beamter bist, auch nicht sonst irgendwen, Du bist auch nicht in letzter Instanz irgendein System verpflichtet. In letzter Instanz bist du deinem Gott verpflichtet. Mit allem, was dich ausmacht. Mit allem, was dir vermeintlich gehört. Letztendlich bist du nur Verwalter. Nichts gehört dir mehr. Das ist Fakt, ist Realität, ist Wort Gottes. Alles andere lebst du eine Lüge, wenn du das anders siehst oder denkst oder meinst, dass das alles deins ist, dass du das erwirtschaftet hast, dass das, was auf deinem Bankkonto liegt, dir gehört, dass dieser Körper dir gehört, dass das Auto, das draußen steht, dir gehört, die Wohnung, keine Ahnung, irgendwas, dein Aussehen, sonst irgendwas. Du gehörst ganz Jesus und er hat alles Recht, Frucht von dir zu erwarten. Leute, was haben wir doch alles zu Hause, oder? Die Regale voller Bibeln, CDs mit Lobpreis, zig Apps, wo wir Predigten hören, auf dem Tablet und auf dem Laptop und auf den Handys. Wir streamen alles, was wir brauchen, auf dem christlichen Markt. Wir haben einen Fisch vielleicht noch hinten auf dem Auto, ist aber schon altmodisch. Außerdem kannst du mit deinem Fahrstil dann nicht mehr rechtfertigen. Wir besuchen mehr oder weniger regelmäßig Gottesdienste ohne Probleme. Können wir auch noch selektieren, wo das Angebot am besten ist. Kann uns doch nicht Gott sagen, wo wir hingehören und wo er uns haben will. Ich suche mir raus, wo ich am besten konsumieren kann. Fragen irgendwelche christlichen Symbole mit uns herum. Hoodies und T-Shirts und Kreuzchen und keine Ahnung. Aber ich sage euch, wenn wir weder in der Liebe noch in der restlichen Frucht des Geistes leben, wird unser himmlischer Vater irgendwann kommen und wird enttäuscht sein, mindestens enttäuscht sein, wenn die Frucht, die er sich wünscht, in unserem Leben nicht zu finden ist. Nicht in dem Maß auch zu finden ist, wie es eigentlich die Zeit, die wir mit ihm unterwegs sind, geben müsste. Und ich finde fast noch gravierender, wenn ich an die Menschen denke um uns herum, ist es dann, wenn so ein Mensch kommt und diese Frucht an uns sucht, weil er etwas braucht, an das er aufrichtig glauben kann. Er auf der Suche ist vielleicht nach dem lebendigen Gott, nach dem, was er da gehört hat oder auch irgendwo gelesen hat. Oder vielleicht, falls ihm irgendjemand mal einen Traktat in den Briefkasten gesteckt hat oder sonst irgendetwas mitbekommen hat und dann sucht er bei einem Christen. Und wenn er das dann nicht findet, diese Frucht, dann werden wir da auch eine große Enttäuschung sein. Und ich spreche hier keinesfalls von Perfektionismus, dass wir Christen alles immer super easy hinkriegen müssten und alles auf alle Fragen eine Antwort und alles muss passen und keine Ahnung, wenn 50 an der Tafel steht, dann müssen wir 49 fahren, oder Martin? Sollten wir, machen wir aber nicht immer. Solche Sachen, ihr versteht mich, er verlangt keinen Perfektionismus von uns. Er weiß, dass wir schwache Menschen sind, dass wir dieser Körper hier nur Staub ist, der zerfällt irgendwann, der hat keine Verheißung für die Ewigkeit, Leute. Ja? Aber der eigentliche Alex, der geistliche Mensch, den ich füttern kann mit dem Wort Gottes, der aus der Beziehung zu Jesus lebt, von dem erwartet er, dass der Frucht bringt, dass der Jesus immer ähnlicher wird. In den Bereichen, wo es die Bibel uns aufzeigt. Ist es nicht normal, dass Kinder wachsen? Ist doch das Normalste der Welt, würde man sagen, oder? Sobald ein Kind auf die Welt kommt, fängt es an zu wachsen. Wenn das nicht der Fall ist, wird man sofort alle Ärzte konsultieren. Alles Menschenmögliche in die Wege leiten. Da muss was krank sein, da muss was nicht passen. Aber bei uns Christen akzeptieren wir das manchmal, dass wir jahrzehntelang nicht wachsen und nicht vorwärts gehen und immer noch nur da sitzen und den Stuhl anwärmen. Wir sollten wachsen in der Frucht des Heiligen Geistes, zu dem hin, der das Haupt ist, zu Jesus Christus. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, sagt Paulus im Galaterbrief, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Und jetzt hört mal zu. Was für Frucht. Und das ist wie ein Spiegel. Den kannst du dir immer wieder mal neu vorhalten. Wie sieht's mit dieser Frucht in dein Leben aus? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und er sagt, nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Also du wirst nichts in der Bibel finden, wo du sagst, jetzt bin ich schon so freundlich, da muss ich mal ein wenig zurückrudern. Oder? Wirst du keine Aussage in der Bibel finden, wo das so ist? Oder wo du sagst, na, so liebevoll wie ich bin, das ist schon 120%. Der einzige, wo du das Recht hast, dich zu vergleichen, der einzige Maßstab im Leben eines Christen ist Christus. Er sagt, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wir sind verpflichtet, jeden Tag aufs Neue auf Jesus, auf Christus zu schauen und zu gucken, Herr, wo passe ich da noch nicht? Wo habe ich Potenzial zum Wachsen hin zu dir? Wo braucht mein Denken Erneuerung? Wo brauche ich Veränderung? Wo sind meine Prioritäten? Wo habe ich die falsch gesteckt? Leute, wir sind immer noch bei Bäumen. Ja? Du bist ein Baum. Und du trägst in dir das von Gott gegebene riesige Potenzial zum Wachsen. Ist das nicht schön? Also du kannst dich auch nicht rausreden. Du kannst dich nicht rausreden, warum du nicht wachsen könntest. Ich komme gleich noch dazu. Wir schauen uns gleich noch die Umstände an, wie das am besten funktionieren kann. Aber dieses Potenzial steckt in dir drin, dass du wachsen kannst. Und das bringt natürlich Verantwortung mit sich, finde ich. Ja? Da ist mir sofort ein Psalm wieder eingefallen, der das super verdeutlicht. Er zeigt diese Rahmenbedingungen auf, die ich und die du schaffen kannst, ja schaffen musst, wenn du gesund wachsen willst. Psalm 1. Der steht nicht umsonst gleich ganz am Anfang, glaube ich. Der Psalm 1. Er beinhaltet alles oder ziemlich viel, was gesundes Wachstum fördert. Besonders der vierte Satz hat es in sich. Ich will uns den mal ein bisschen auftriefeln, aufschließen. Bin schon bei Platz 6 von 7, also keine Angst, wir kommen durch. Psalm 1. Und jetzt ist ja Gott ist so gut. Und er sagt nicht, richtig schwitzen wer das dann umsetzt. Richtig Stress kriegt, wer es so macht, wie ich sage. Das wäre heftig. Wisst ihr, was Gott sagt? Glücklich ist. Glücklich ist, wer das so macht. Zufrieden wird, wer es so macht. Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Wer nicht so lebt. Wer sich daran kein Beispiel nimmt, wer nicht meint, na, aber denen geht's doch so gut, das kann manchmal tatsächlich so sein, dass es dem Gottlosen erstmal besser geht. Es haben schon viele in der Bibel festgestellt, dass es solche Phasen gibt. Deswegen sagt Gott, vergleich dich damit. Ist nicht gut. Hat alles seine Zeit. Ja? Und es kommt der Tag, wo er Gerechtigkeit zu 100% herstellen wird. Gott vergisst nichts, er ist nicht senil. Ja? Es gibt nichts, was hier auf dieser Erde geschieht. Keine Handlung, nichts, wo Gott den Menschen nicht entsprechend zur Rechenschaft ziehen wird. Die einzige Chance, da rauszukommen, ist, Jesus anzunehmen, Golgatha ernst zu nehmen, Buße zu tun und sich neues Leben von Gott schenken zu lassen, seine Sünden sich vergeben zu lassen. Dann kommst du aus dieser Spirale nach unten, die beim Gericht Gottes enden wird, raus. Sonst nicht. Und da dürfen wir uns sicher sein, es kommt der Tag, wo Gott Gerechtigkeit herstellt auf dieser Welt. Für jede Gemeinheit, für jede Lüge, für jede noch so krasse, grausame Tat wird er Gerechtigkeit üben. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Und da gibt es so viele. Die Mehrheit der Menschen tut das leider. Sagt die Bibel auch ganz deutlich. Die Mehrheit der Menschen wird verloren gehen. Das sagen nicht ich, das sagt die Bibel. Das ist so, leider. Gott hat das festgestellt in seiner, das hat er ja nicht festgelegt, er hat das festgestellt in seiner Kenntnis der Zukunft und hat es aufgeschrieben. Die Mehrheit der Menschen gehen in die Hölle und von der Hölle in den Feuersee. Hölle ist nicht Endstadium, ist ein Warteraum. Endstation nach dem Gericht Gottes ohne Jesus ist der Feuersee, der ewig brennt. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Bei aller Liebe und bei allem, was man, wo man die medialen Möglichkeiten und Erkenntnisse in unserer Gesellschaft nutzen kann, vieles davon ist gottlos, Leute. Vieles von den Unterhaltungsmedien ist gottlos. Und wir sollten uns davon zu einem Gutteil fernhalten. Ich weiß, der Mainstream sagt was ganz anderes. Ist doch klar. Ich bin das. Nur zu Genüge geht mir so manches Mal so, du kommst heim nach einem stressigen Tag und denkst, jetzt habe ich es mir verdient, mal runterzufahren, mal nichts zu machen, mal mich berieseln zu lassen. Ich mache das auch mal gerne. Ja, aber da muss man schon gucken, was schaue ich mir an? Wem leihe ich mein Ohr? Wo klicke ich hin? Was höre ich mir an? Mit was fühle ich mich? Was reinkommt, kommt auch wieder raus. Unweigerlich. Göttliches Prinzip kannst du nicht ändern. Wenn du Mist futterst, tut das deinem Körper nicht gut. Und wenn du geistlich Mist futterst, du das deinem geistlichen Körper nicht gut, deinem geistlichen Menschen nicht gut. Ist einfach so. Unumstößliche Tatsache. Glücklich ist, und jetzt geht er weiter, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, 5 Minuten am Tag. Die reichen schon, oder? Tag und Nacht. Und jetzt schauen wir uns mal das Quantum an. Lass dir mal den Spiegel vorhalten. Wie viel Zeit investierst du in intensive Zeit mit dem Wort Gottes und mit Jesus? Bring das mal gedanklich in Relation zu den anderen Zeiten. Und ich meine jetzt nicht, wo du arbeiten musst, wo du kochen musst, wo du Rasen mähen musst, wo du XY machen musst, noch nicht mal, wo du dein Hobby nachgehst, meine ich alles nicht. Zeit, wo du noch frei hast. Mit was füllst du die und setzt das in Relation mit der Zeit, die du mit der Bibel und mit Jesus verbringst? Ganz ehrlich, setzt das in Relation und dann kann ich dir sagen, wie du früchtetechnisch dastehst. Das kann ich dir dann sagen. Wer es so macht, wie es Psalm 1 sagt, erklärt uns die Bibel auch, was hinten rauskommt. Er sagt, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Immer grün. Gibt ja so Pflanzen. Hat Gott auch schön gemacht. Gibt immer grüne Pflanzen. So einer sollst du sein. Und jedes Jahr Frucht. Egal, was für Stürme drüber gehen. Egal, was für Trockenperioden kommen. Egal, was außen herum die Menschen sagen. Frucht, jedes Jahr, immer grün. Das ist Gottes Plan mit unserem Leben. Aber stimmen die Rahmenbedingungen? Überleg mal. Stimmen deine Rahmenbedingungen? Und dann geht Gott noch weiter. Er sagt, was so ein Mensch sich vornimmt, der so die Rahmenbedingungen steckt, das gelingt. Das ist krass, es gibt mehrfach diese Aussage in der Bibel, wenn es um Gottesfurcht geht, um verschiedene andere Sachen. Was er betet, das kriegt er. Was er sich vornimmt, da schenkt Gott Gelingen hinein. Auch das ist mal doch so eine Messlatte, wo wir mal anlegen können. Was gelingt denn alles in meinem Leben? Ist doch legitim, oder? Nicht? Schon, finde ich schon, weil es die Bibel sagt. Kann ich doch mal gucken. Und wenn ich das meiste in die Scheiße reitest, sag ich mal, und keine Ahnung, nicht so richtig hinhaut, dann muss ich doch mal gucken, ob die Rahmenbedingungen passen. Oder? Muss ich doch mal gucken, mit was ich mich fülle. Muss ich doch mal gucken, was ich reinlasse in mein Leben. Muss ich doch mal gucken, wer reden darf in mein Leben, welchen Lügen ich aufgesessen bin. Ich weiß ja nicht, was für Wachstumsbremsen du in deinem Leben gerade zulässt oder sogar tolerierst, ganz bewusst. Aber ich weiß, wenn das so ist, dann rauben sie dir die Freude am Leben. Die rauben dir deine Freude in der Nachfolge Jesu, in der Beziehung zu Jesus. Wenn Jesus und das Leben mit ihm so richtig abkrampfen geworden ist, so richtig spröde geworden ist, keine Freude mehr macht, ich sag's dir, das sind Wachstumsbremsen in deinem Leben. Und die sind relativ schnell identifiziert, wenn du ehrlich mit dir bist. Du kannst niemanden dafür verantwortlich machen oder schuldig machen. Nicht die Umstände, nicht die Ältesten, nicht die Gemeinde, nicht die Frau, nicht den Mann, nicht die Kinder, nicht den Chef, nicht den Nachbarn, nicht irgendwen. Du bist verantwortlich. Du ganz allein. Was in deinem Leben los ist. Denn alles, was in letzter Instanz, was von Jesus Seite her kommt, ist gut für dich. Definitiv. Und ist machbar, ist schaffbar. Hat er versprochen. Und er hat sogar versprochen, alles, was ich in dein Leben hineinlasse, wird dir helfen, gestärkt hinten hinauszugehen. Alles andere, das kann manchmal sein von anderen Menschen und so weiter. Aber es kommt darauf an, wie ich mich dazu stelle, Leute. Und wir gehen durch schwierige Phasen hindurch, ganz bestimmt. Manchmal unverschuldet. Natürlich. Ganz klar. Das meine ich alles nicht. Aber schau, wo du die Rahmenbedingungen falsch gesteckt hast. Wo du verantwortlich bist, wo du sagen kannst, das nehme ich raus aus meinem Leben. Das will ich nicht länger haben, dass das mich negativ beeinflusst. Was für eine Freude ist es doch, wenn Kinder wachsen, oder? Was für eine Freude ist es für unseren Gott, wenn wir wachsen. Es ist Freude auch für uns, wie gesagt. Es ist auch Freude für unser Umfeld. Was für eine Freude ist es für die Nachbarn, wenn sie einen freudigen Christen als Nachbarn haben. Wenn sie so einen alten Griesgram haben. Ja? So einen, wo das Gesicht unterhalb der Kniescheibe hängt. Der über jedes Äste, das über den Gartenzaun fällt, an Streit vom Zaun bricht. Ja? Und nur darauf aufpasst, was die Nachbarn verkehrt machen. Nirgends mal womit hilft. Nirgends zur Verfügung stellt. Nur weiß, was die anderen falsch machen. Wenn du so ein Christ bist, hey. Wenn du nicht ein Christ bist, wo die Nachbarn sagen, Mensch, bin zwar noch nie mitgegangen in seine Kirche und tick da auch ganz anders, aber eigentlich habe ich Respekt vor ihm. Eigentlich wünsche ich mir das auch. Mal interessant, frag mal deine Nachbarn, wie sie über dich denken. Frag sie doch mal. Frag sie doch mal, wie sie dich sehen. Und ich weiß, da gibt es Schwierige. Ist schon klar. Aber in letzter Instanz stimmt das trotzdem. Über die Jahre hinweg. Müssen wir einen Unterschied machen. Müssen wir in Liebe auch mal ertragen, wenn wir Ungerechtigkeit erfahren. Sei ein Baum, der wächst und Frucht trägt und dessen Blätter nie verwelken. Das ist der Wunsch Jesu und der Plan Jesu für dich. Ich habe noch eine Bibelstelle zum Abschluss. Als Ermahnung, als Ermutigung und als Bestätigung dessen, was ich gesagt habe. Johannes 15. Hast du heute früh gebetet? Hast du heute früh gebetet? Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Ich finde es krass, wir dürfen das nicht vergessen, Leute. Wir dürfen das nicht vergessen, dass hier Gott Maßnahmen einleitet, wenn wir dauerhaft keine Frucht bringen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie mehr Frucht bringe. Das ist sein Wunsch. Nicht nur ein Früchtchen, mehr Frucht. Habt ihr schon mal gesehen, wenn Weinstöcke beschnitten waren? Ich habe das mal gesehen. Du denkst, da wächst nie mehr was. Ja, ich denke, du kannst doch das nicht alles wegschneiden. Ja? Doch, das muss, damit noch mehr wachsen kann. Und manchmal beschneidet uns Gott so krass, und wir schreien, mi, 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 und das tut doch weh. Ja? Und Gott sagt, das ist aber nötig, damit noch mehr wachsen kann. Mir gefällt das auch nicht. Aber es ist Gottes Plan. Ja? Und er macht doch keine Fehler, oder? Macht er Fehler? Nein, ne? Nur wenn es mir nicht gut geht. Dann muss was schiefgelaufen sein im Himmel. Oder? Manchmal denke ich so. Manchmal zweifle ich dran. Geht's euch nicht so? Und dann falle ich wieder zurück auf die Gnade Gottes, falle ich zurück in seine Hand und sag, und komm zu dem Punkt, du machst keinen Fehler. Ich will dir kindlich vertrauen, kann kommen, was will und kann es kosten, was es will. Zweifel sind kein Zeichen davon, dass du abgefallen bist vom Glauben. Das ist ein Stück weit normal. Entscheidend ist, wie du damit umgehst und wo du sie hinbringst. Ja? Nicht zum Telefon greifen und da und da und dort, das kann schon mal helfen. Zuallererst solltest du mit deinen Zweifeln zu deinem König Jesus gehen und ihm sagen, Herr, ich habe da ein Problem, bitte hilf mir auf. Bring mich wieder zurecht. Zeig mir deine Wahrheiten. Füll mich mit deiner Liebe, mit allem, was ich brauche. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ihr Lieben, Christsein ist so einfach. Christsein ist einfach. Wir Christen machen es kompliziert. Christus ist nicht kompliziert. Überhaupt nicht. Christsein bedeutet in letzter Instanz zuallererst zu Christus kommen, hingehen zu ihm, über diesen Weg der Buße und so weiter, ganz klar. Und das Zweite, und mehr ist es schon auch gar nicht, ist in Christus bleiben. Das ist Christsein. Alles andere ist Beiwerk, das zeigt er uns schon, ja, was da noch dran ist. Aber das bedeutet Christsein, wir sollten es auch nicht kompliziert machen im Gespräch mit Menschen oder in Beziehung zu Menschen. Das ist Christsein. Das Bild, das uns die Bibel hier gibt, ist die Ehe. Ja? Heiraten ist in der Regel nicht so schwer, ist Mandat. Aber verheiratet sein, das kann manchmal ganz schön schwer sein, oder? Das kostet dann wieder was. Da muss ich mich einbringen. Und so ist es in der Beziehung mit Jesus auch. Das bringt Herausforderungen mit sich, aber die sind ja gut. Und er hat ja so viele Verheißungen da hineingelegt, dass wir das auch gut hinkriegen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt ein bisschen Frucht. Der bringt viel Frucht, hat er gesagt. Fast automatisch, würde ich sagen. Nicht ganz, aber fast. Deine Aufgabe ist es, dran zu bleiben an Jesus. In Verbindung, in enger Verbindung mit ihm zu bleiben, nicht nur am Sonntag mal anstecken. Und ansonsten läufst du autark. Das funktioniert so nicht. Zumindest nicht gut. Kannst du noch so ein fetter Akku sein. Irgendwann wird er leer. Schneller, wie du denkst. Ja? Wer nicht in mir bleibt, jetzt kommt's nochmal, ich weiß gar nicht, warum er das so oft sagt, aber es muss ihm wichtig sein. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und nun sammelt man sie auf, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wer in mir bleibt und meine Worte, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Steile Verheißung. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Halleluja. Ich bete, wir gehen jetzt ins Abendmahl. Lobpreisteam könnte sich schon mal auf den Weg machen, bitte, Dani und Team. Geh doch bitte nicht aus diesem Gottesdienst, ohne den Vorsatz gefasst zu haben. Alles, was dich am Wachsen hindert, muss gehen, egal wie und was es ist. Und alles, was dein Wachstum fördert, holst dir in Leben hinein. Holst dir hinein in dein Alltag. Und ich verspreche dir, der Heilige Geist wird dir dabei helfen. Gott lässt sich immer finden, wenn wir ihn suchen, mit ganzem Herzen. Und das verherrlicht Gott. Darin wird unser Vater im Himmel verherrlicht, wenn wir Frucht bringen und in der Art und Weise uns als Jünger ausweisen. Als Menschen, die in der Frucht des Heiligen Geistes vorwärts gehen, wachsen. Halleluja. Wir nutzen jetzt diese Abendmahlszeit, das ist zumindest mein Wunsch, dass wir sie nutzen, um hier uns das nochmal Revue passieren zu lassen, was ich gesagt habe, und vielleicht auch das ein oder andere festzumachen im Gebet. Jürgen ist mit da, ich bin da, Maela ist da, Tina ist da, wir helfen auch gerne. Manchmal ist es sehr, sehr hilfreich, das vor einem Zeugen zu machen, dann geht das nicht so schnell wieder verloren, wenn man einen Vorsatz fasst und hier weitergehen will. Das ist aber jetzt zu klein, Leute. Und dann starten wir ins Abendmahl. Lesen uns hier noch aus Matthäus, als Jesus das eingesetzt hat. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen und brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Amen. Halleluja.